Die Sonntagsjause. Der Podcast der Wiener Kirchenzeitung mit Chefredakteurin Sophie Lauringer.
Jeden Sonntag plaudere ich mit Persönlichkeiten aus aller Welt. Meine Gäste laden mich zu einer Jause ein, wie wir sie aus unserer Kindheit kennen. Mit Kaffee, Tee, Kuchen und manchmal auch mit Schlagobers. Nehmen Sie Platz, genießen Sie Ihre Auszeit mit der Sonntagsjause und natürlich gibt es das Rezept dazu.
Spiritualität ist ein Containerbegriff. Ein Container, ein Behälter sozusagen, in den alles hineingeschüttet wird, wo man nicht so ganz genau weiß, was das ist. Nix ist gewiss, sagen die Wiener manches Mal gern. Heute treffe ich in der Sonntagsjause eine Managerin, auch wenn sie sich selbst wahrscheinlich nicht ganz so bezeichnen würde. Ich bin bei Schwester Christine Roth, der Generalsekretärin der Ordensgemeinschaften und somit bei der Sprecherin der Ordensleute in Österreich. Willkommen im Podcast Sonntagsjause der Wiener Kirchenzeitung.
Dankeschön.
Ich darf vielleicht einmal das Setting beschreiben, wo wir gerade hier sind, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen können, wie so ein Büro der Ordensgemeinschaften aussieht. Dein Büro ist mitten in Wien, in einem wunderschönen Rahmen, passend zu den Ordensgemeinschaften, habt ihr nämlich euren Sitz im Schottenstift. Das ist eine der ältesten Benediktinerabteien Österreichs. Das Stift ist auf der Freiung. Und du hast das Privileg, trotz dieser Innenstadtlage über einen begrünten Hof in deine Arbeit zu gehen. Wie findest du das? Wie gefällt es dir?
Dieser begrünte Hof ist fantastisch. Im Sommer habe ich eine grüne Wolke vor mir mit zwei Gastgärten unten, wo ich wie in so einem ganz feinen, fernen Geräuschteppich die Menschen reden höre, das Besteck klappern höre und mich freue, dass da Menschen sind, die sich des Lebens freuen. Ein wunderbarer Hintergrund, um gut hier da zu sein, zu arbeiten, mit unseren Mitarbeitenden unterwegs zu sein.
Schwester Christine, wir kommen noch zu deinen aktuellen Aufgaben und deren hast du viele und deinem Beruf und deiner Berufung. Aber vielleicht noch ein Wort, wo bist du aufgewachsen, was hat dich geprägt in deiner Kindheit und in deiner Jugend und auch in deiner Familie?
Ich bin in der Erzdiözese Wien aufgewachsen, im Landteil, und zwar im Weinviertel, an der ganz nördlichen Grenze, an der tschechischen Grenze. Wenn ich jetzt gefragt werde, wo bin ich aufgewachsen? In einem ganz fruchtbaren Land, Hügel, fruchtbare Felder, Weingärten, obwohl ich selbst nicht aus einem landwirtschaftlichen Betrieb komme. Aber das hat mich geprägt. Jemand hat einmal gesagt, das ist eine liturgische Landschaft, hier wachsen Brot und Wein. Ja, das stimmt. Es ist eine kraftvolle, lebensvolle, vielleicht auch liturgische Landschaft.
Wie war deine Familie? Hast du Geschwister?
Ich bin eine Jüngste von vier Geschwistern, ein Nachzügler. Dann war nach dem Krieg, der Vater hatte das Studium fertig, das Haus war gebaut und dann kam eben noch ich daher. Mein Vater war Gemeindearzt in diesem kleinen Ort und irgendwie hat es mich immer beeindruckt, wie menschenfreundlich er mit den Menschen eben umgegangen ist, wenn wir sie auf dem Kirchweg getroffen haben oder sonst wie im Ort. Natürlich, wie er in seiner Praxis mit den Menschen umgeht, das habe ich ja nicht mitgekriegt. Aber das war durchaus prägend, so wie meine Eltern da waren und ihre Präsenz eingebracht haben in diesem kleinen Dorf.
Du bist aber rausgekommen aus dem Dorf, du hast maturiert und hast dann auch später in Wien studiert.
Ich habe in La an der Thaya maturiert und dann war es klar, wenn man studieren will, dann muss man weg von zu Hause. Bin dann nach Wien gekommen, habe im Studentenwohnheim gelebt und das war toll. Also das war das größte Studentenheim Wiens und dort hat sich eine neue Welt erschlossen, auch im Studium. Ich habe Theologie und Germanistik studiert und bin dann später im Hochschülerzentrum der Jesuiten gewesen. Und das war der Anfang der ignatianischen Spiritualität. Bis heute ist da eine enge Verbindung mit den Jesuiten.
Gut, bevor wir dann jetzt wirklich zu deinen Arbeitsfeldern kommen, hast du in die Sonntagsjause ein Rezept mitgebracht und zwar einen Topfenstrudel. Was hat es mit dem auf sich? Wieso hast du dich für einen Topfenstrudel entschieden?
Naja, Topfenstrudel sind fantastisch. Ich habe das Rezept, ein ganz einfaches Rezept von einer alten Schwester gelernt. Ich war 6 Jahre in München, war da in der Leitung unserer Gemeinschaft und war immer beglückt, wenn es diesen Topfenstrudel gab. Und dann, als ich dann weggegangen bin vor 4 Jahren, ich war fertig mit der Leitungsaufgabe, dann habe ich die Schwester gebeten um das Rezept und sie war ganz erstaunt, dass mir das was wert war, was sie gekocht hat. Also sie hat 1000 gute Sachen gekocht, aber dieses Rezept habe ich mitgenommen. Und wenn ich den Strudel mache, dann ist sie immer irgendwie noch da.
Was mir gefällt ist, das ist einerseits eine schöne Jausen-Süßspeise oder Wählspeise, aber eigentlich kann man es auch einmal als Hauptspeise an einem Freitag, wenn man sich an ein Fastengebot halten will, essen. Und es passt also auch in einen vegetarischen Speiseplan.
Passt es auch. Das war ja durchaus spannend, als ich nach Deutschland zunächst ins sogenannte Noviziat gekommen bin. Und dort mussten wir oft kochen, abwechselnd. Und ich, Österreicherin, habe dann oft eine dicke Suppe und eine Mehlspeise als Hauptspeise gemacht. Dann haben meine deutschen Mitschwestern gespottet und haben gesagt, und wann kommt jetzt wirklich die Hauptspeise? Also die Deutschen, ja, sie sind nette Menschen, aber manches verstehen sie nicht, was uns Österreichern eine liebe Kultur geworden ist.
Da kann ich aber dazu ergänzen, ich bin ja Schülerin der Dominikanerinnen und am Freitag gab es immer eine dicke Gemüsesuppe. Die Köchin hieß, glaube ich, Schwester Monika und hat den besten Erdäpfelsalat ever gemacht. Den gab es am Freitag nicht, außer es gab Fischstäbchen. Aber es gab fast immer eine Gemüsesuppe und nachher herrlichen Kaiserschmarrn oder Knödel. Und da gab es auch nicht Wasser zu trinken, sondern Milch.
Aha.
Ja, das war aber typisch in der Klosterschule, das Essen in einer österreichischen Klosterschule.
Eben, es ist gut möglich.
Ja, gut. Jetzt kommen wir aber wirklich zu deinen Arbeitsfeldern. Und ich habe gelesen, du hast nach deinem Studium einmal in der Erzdiözese Wien gearbeitet. Was hast du da gemacht?
Naja, ich habe nicht einmal gearbeitet. Ich habe 15 Jahre in der Erzdiözese Wien gearbeitet. Ich war zunächst auch im Gymnasium in Hollabrunn zum Unterrichten. Ich habe da Deutsch und Religion unterrichtet und habe in der Pfarre gearbeitet. Dazwischen war ich dann mal 2 Jahre im Ausland, in Ostasien, bin dann zurückgekommen, irgendwie durchaus verändert, mit größerer Welt im Gepäck. Habe dann angefangen, Zusatzausbildungen zu machen, Organisationsentwicklung und später dann auch noch Supervision. Und habe aber immer weiter auch noch die Basis in der Pfarre gehabt und dann kamen Engagements mit Pfarrgemeinderäten und eine Dechantenklausur begleiten und dann das Pastoraljahr für die jungen Diakone und Pastoralassistenten, Assistentinnen. Also es hat sich zunehmend dann ausgeweitet und ich liebe das bis heute, dieses In and Out. Das ist eine gute Mischung.
Zu der Frage mit dem Auslandsaufenthalt. Wie hat sich das ergeben? Du warst auf den Philippinen. Wie kommt man von Hollabrunn und der Erzdiözese Wien und hier arbeitend auf den Philippinen?
Also, man muss sich vorstellen, die 80er Jahre. Und für uns junge Theologinnen und Theologen damals, also so etwas wie Basisgemeindenbefreiungstheologie, das waren Zauberbegriffe. Und wo kann man sowas lernen? Natürlich, die erste Adresse ist Lateinamerika und dann eine zweite Adresse Philippinen. Und es war eine ganz pragmatische Entscheidung, die Sprache. Ich hätte müssen Spanisch oder Portugiesisch lernen, ich hatte die Zeit nicht, neben allem sonstigen beruflichen Engagement. Und auf den Philippinen ging es mit Englisch. Und so hat es mich dann dorthin geführt und hingezogen und habe da wirklich mit großer Liebe und Leidenschaft dort mitgelebt. Und es war irgendwie ein Studienaufenthalt, könnte man sagen, in einer dortigen theologischen Hochschule mit einer sehr bodennahen Praxisausbildung.
Und was hast du dort alles gemacht?
Ich habe vor allem mitgelebt in diesem Ausbildungsprozess. Da gab es ein pastorales Team und ein akademisches Team. Und ich bin vor allem mit dem pastoralen Team mitgegangen. die ihre Studierenden besucht haben, die dort in Slums, in WGs gelebt haben oder in den Semesterferien dann in Fischerdörfern bei Stammesleuten und so weiter. Und wenn Zeit war, bin ich in Vorlesungen gegangen und habe alles aufgesaugt, was ich theologisch kriegen konnte, und habe mich sozusagen erfrischt dort am Leib und vor allem an der Seele und am Geist.
Deine Lebensentscheidung für einen Ordenseintritt, den hast du dann mit 41 Jahren getroffen. Da warst du eigentlich schon richtig erwachsen, kann man sagen. Das war nicht eine Jugendentscheidung.
Man kann sagen, richtig alt für einen Ordenseintritt. Für damals zumindest.
Hast du lange überlegt oder hast du deine Gemeinschaft der Missionarinnen Christi erst später kennengelernt? Wie ist das vonstatten gegangen?
Also ich habe sehr lange überlegt. Die Idee kam, oder die Idee oder ein Eindruck oder eine Vorstellung kam, als ich auf den Philippinen war. Da habe ich eine amerikanische Gemeinschaft kennengelernt. Ich habe dort viele Gemeinschaften kennengelernt, weil dort Ordensleute überhaupt sehr präsent sind. Wollte zuerst dort eintreten und habe dann aber gemerkt, naja, ich bin Europäerin und ich bin nicht eine, die nur zu Hause sitzen will, aber so diese europäische kirchliche und gesellschaftliche Situation mit allen Freuden und Sorgen, das hat was und ich möchte mich dort einbringen. Und habe mich dann, ich war in keinerlei offiziellem Verhältnis dort, ich war rein Interessentin, aber habe mich innerlich davon verabschiedet und habe dann angefangen, hier zu suchen. Und das war durchaus schwierig, weil ich wusste, also ich bin ein Freigeist und ich will mich einbringen können. Und ja, das war dann ein längerer Suchweg, bis ich eben zu den Missionarinnen Christi gekommen bin, wo mich als erstes der Name so angesprochen hat. Wir sind Schwestern von und keine Töchter von. Also erstens, missionarisch bin ich irgendwie von Natur aus. Also jetzt nicht, ich hoffe, dass es niemand so erlebt, so überstülpend oder vereinnahmend, aber das Weitersagen, was mir wichtig ist, in diesem Sinn missionarisch. Ja, und dass da unmittelbar, jemand hat mal gesagt, vom Chef die Rede ist, Missionarinnen Christi, also diesem Jesus Christus zugeordnet. Und ich habe mir gedacht, da ist alles drin, was der Mensch so braucht, der Richtung gibt und das, was mein Auftrag ist oder mein Selbstverständnis.
Ich habe mir vorgenommen, bei unserem Gespräch jetzt die Klischees auszulassen. Ich frage dich nicht nach den Ordenszahlen, ich frage dich nicht nach der Überalterung und welchen Auftrag ihr überhaupt habt. Aber ein Satz hat mir sehr gut gefallen, den du gesagt hast: Mein Ordenskleid ist mein blauer Schal. Wie ist denn das mit deinem Auftreten als Ordensfrau für dich selbst jetzt?
Also in meiner langen Suchgeschichte, mir war es damals schon klar, ich wusste wenig von der Ordenswelt und damals bin ich so im Ausschlussverfahren dran gegangen. Kein Ordenskleid, kein Ordensname und so weiter. Und mir ist es bis heute wichtig und lieb, mich so kleiden zu können, wie ich glaube, dass es zu mir passt. Und meine Mitschwester ist so gekleidet, wie es ihr entspricht. Und das ist so von meiner eigenen Haltung. Interessant ist natürlich, wie das ankommt. Ich habe wenige, ganz wenige Erfahrungen gemacht, wo mich jemand angeschaut hat und gesagt hat, wer sind Sie denn, Frau Roth? Ja, bewusst also den Schwestern-Titel vermieden hat, obwohl mir der jetzt sowieso nicht so wichtig ist, aber es ist auch eine Aussage. Das ist mir ganz, ganz selten passiert, aber doch. In den allermeisten Fällen, und ich begegne viel Ordensleuten und Ordensgemeinschaften, fühle ich mich sehr akzeptiert, sehr ernst genommen, auch gefragt.
Deine Gemeinschaft ist eine junge Gemeinschaft im Vergleich zur langen Ordenstradition, die ja bis 1500 Jahre alt ist in Wirklichkeit in der katholischen Kirche. Ihr seid erst im 20. Jahrhundert gegründet worden. Wie kam das zustande?
Wir sind 1956 gegründet und das ist durchaus wie alle anderen Gemeinschaften auch, spiegelt es ein Stück der Geschichte. Also kein Ordensgründer gründet ja in den luftleeren Raum hinein. Es ist immer mit dem gesellschaftlichen Hintergrund oder Kontext. In unserem Fall war es so, unser Gründer, ein Herz-Jesu-Missionar, Pater Christian Moser, hatte eigene Schwestern in Ordensgemeinschaften und er war eine sehr charismatische Gestalt gewesen. Sein Jugendseelsorger hat einige junge Frauen begleitet, die auch gesagt haben, damals, 50er Jahre, war das noch leichter vorstellbar, ich würde doch gerne in ein Kloster gehen. Und er hat sich gedacht, also ehrlich gesagt, ich kann mir jetzt kein Kloster für diese Frauen vorstellen. Und er war so ein Typ, so er war auch verantwortlicher für seinen Orden, er war so der Typ, mache ich doch selber. Und dann hat er bei den Herz-Jesu-Missionarinnen zunächst angefragt, im Norden, bei Münster, ob die junge Frauen aus dem bayerischen Süden nehmen würden, das muss man sich vorstellen, die Münsteranerinnen und die Bayerinnen. Und die haben gesagt, nein, mache ich doch selber. Ich mache selber entweder ein Noviziat oder noch besser, ich gründe gleich selber eine eigene Gemeinschaft. Und dann kam es zum zweiten Schritt, wie er bekannt ist. Und dann war so, sein Spruch war immer, schneidet die alten Zöpfe ab. Also vieles, was damals eben noch so war an Gehorsamsritualen und sonstigen ganz strikt vorgegebenen Lebensgewohnheiten und wie man kommuniziert und was man zu tun hat, wie man sich zu benehmen hat. Er hat gesagt, lasst es bleiben, schauen wir neu, was braucht diese gegenwärtige Zeit. Und er hat dann schon immer aufs Konzil vorausgeschaut, das hat sich ja jahrelang angekündigt. Und dann hat er schon sozusagen fantasiert, da kommt was und das wird grandios und wir werden Kirche und Ordensleben ganz neu gestalten. Er hat es nicht erlebt, er ist 1961, ist er ganz plötzlich gestorben. Aber es war irgendwie mit ihm schon da.
Die Missionarinnen Christi bieten vor allem geistliche Begleitung an. Das ist mir aufgefallen, auch beim Durchsehen, ihr habt da einen Schwerpunkt oder einige deiner Mitschwestern. Was ist denn das genau? Was mache ich bei einer geistlichen Begleitung?
Geistliche Begleitung ist eine Begleitung von Menschen, die selber einen spirituellen Weg gegangen sind und die daher ein Stück weit kundig sind über die Wege, die Höhen, die Tiefen, die Störungen, die hilfreichen Etappen und die da ihre eigene Lebenserfahrung zur Verfügung stellen für andere Menschen, die ihren spirituellen Weg suchen. Aber wir sind keineswegs nur in spiritueller Begleitung tätig. Da gibt es Krankenschwestern, da gab es eine Uniprofessorin, ich bin in der Bildungsarbeit, es gibt Musikerinnen, also es gibt sehr verschiedene Einsätze.
Aber bleiben wir bei der Spiritualität. Ich weiß, dass das dir ein Herzensthema ist, ein Leib- und Magenthema. Du bist ja eine richtige Expertin. Für mich ist das oft ein schwammiges Wort. Wo ist denn überall Spiritualität? Ist der Heilige Geist immer dabei, auch wenn wir beide jetzt uns zum Beispiel unterhalten? Oder geht es da nur um Besinnliches, wenn wir eine Kerze anzünden und ein Gebet sprechen? Wie erklärst denn du Spiritualität?
Spiritualität, das ist schwierig zu erklären, aber nicht minder spannend. Ja. Spiritualität ist ein Containerbegriff. Ein Container, ein Behälter sozusagen, in den alles hineingeschüttet wird, wo man nicht so ganz genau weiß, was das ist. Nix ist gewiss, sagen die Wiener manches Mal gern. Zu unserem Gespräch, ich hoffe und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Heilige Geist mit da ist. Wenn der Heilige Geist die Kraft Gottes ist und der Beweger und der Beistand, der Tröster übrigens auch, Trost brauchen wir jetzt nicht so viel, weil wir uns eh gut verstehen, aber da merke ich was von Lebendigkeit und von Interesse, von Inspiration. Also da muss wohl der Heilige Geist da sein. Das mit Kerze aufstellen, ja, ist wunderbar und jetzt im Advent erst recht. Aber Spiritualität ist für mich nicht primär ein schönes Gefühl und eine schöne Atmosphäre. Spiritualität ist für mich eine Lebensrichtung, ich möchte fast auch sagen eine Lebensgewissheit, weil Spiritualität ja auch einen Inhalt hat. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt Hinduistin bin oder Christin bin. Ich habe eine andere Materie oder einen anderen Boden, auf dem ich stehe. Was nicht heißt, dass ich andere Weltreligionen ablehne. Aber Spiritualität hat jetzt einen Boden und einen Inhalt. Insofern nenne ich das Lebensgewissheit. Mir ist ich habe nachgedacht, da ist mir noch kein besseres Wort gekommen. Und Spiritualität ist auch eine Lebenskultur.
Da möchte ich gleich einhaken. Wie fange ich denn mit einem spirituellen Weg an? Ich sage, ja, der Heilige Geist wirkt ja in uns allen. So ist es ja eigentlich der Auftrag uns alle, die wir das Christentum ernst nehmen, wenn wir in Gemeinschaft der Getauften sind. Aber wo fange ich eigentlich an? Soll ich die Bibel aufschlagen? Soll ich das Gespräch suchen bei einer Seelsorgerin oder bei einem Seelsorger? Soll ich möglichst in der Kirche gehen, an der Liturgie teilnehmen? Oder den Rosenkranz in die Hand nehmen. Es ist recht viel da. Wie gehe ich das an?
Also ich hoffe sehr, und ich vermute, das war bei dir auch so, dass deine Spiritualität, oder ich setze das jetzt synonym, dein christlicher Glaube, schon begonnen hat, als du noch gar nicht selber denken und entscheiden konntest. Ich vermute, du bist auch, so wie ich, in eine christliche Lebenskultur hineingewachsen. Du bist aufgewachsen damit, dass man Weihnachten, Ostern, Sonntag, Feiertag gefeiert, begangen hat.
Abends Gebet, als kleines Kind schon, ja.
Genau.
Das habe ich gelernt. Gebet.
Segen, so etwas wie Segen. Dass es da eine andere Wirklichkeit gibt, die noch im Leben mitredet. Und ich bin da unendlich dankbar für mich selber und auch viele Menschen, weiß ich, die da hineingewachsen, hineingeboren sind, die das aufgenommen haben. Ich persönlich glaube nicht dran, wie ich es manches Mal auch in der eigenen Verwandtschaft bei meinen Neffen und Nichten und ihren eigenen Kindern höre, wir lassen die Kinder nicht taufen, die sollen sich eines Tages selber entscheiden. Ich glaube, man kann sich nur für was entscheiden, was man kennt. Und ich und du, wir sind im christlichen Glauben aufgewachsen. Jemand hat mir mal gesagt, ja, ihr schließt alles andere aus. Ich habe gesagt, nein, ich schließe nicht aus, aber ich stelle mir das so vor, wie wenn ich einen Mann heirate, ja, stimmt, dann schließe ich die anderen aus. Aber es ist eine Entscheidung für diesen. Und irgendwann, als ich dann selber denken und entscheiden konnte, war es eine Entscheidung für diesen Glauben. Und nicht mit der Absicht, irgendjemand auszuschließen oder zu diskriminieren. Ja, das ist für uns, die wir hineingewachsen sind. Tatsächlich gibt es heute Menschen, ob jetzt christlich getauft oder nicht, die sozusagen nochmal von vorne anfangen. Und du hast ein paar Möglichkeiten aufgezählt, Liturgie, Gebet, Rosenkranz, Bibel, Gespräch. Ich würde sagen, oder ich glaube, irgendwas haben diese Menschen erlebt, wo sie gemerkt haben, da ist eine Sehnsucht in mir. Und da will ich irgendwie dem nachgehen, da spüre ich, rieche ich, schmecke ich, da ist was an Lebensqualität und diese Sehnsucht treibt mich. Und dann, vielleicht kann das mal gewesen sein, dass jemand ein spannendes Buch gelesen hat von Thomas Hallig oder von Karl Rahner oder einmal eine Predigt gehört hat, war eingeladen bei einer Hochzeit und da war berührt davon, wie der Priester das gestaltet hat, dann würde ich sagen, geh dieser Spur nach, dieser Sehnsucht. Und wenn du irgendwie mit deinem Bibelwort in Berührung gekommen bist, dann schau danach. Nimm es nicht als How-to-Do. Die Bibel ist keine Gebrauchsanweisung.
Ich möchte nur kurz einhaken bei Karl Rahner und Thomas Hallig. Das sind natürlich sehr hochstehende Theologen. Vielleicht sollte man nicht mit denen anfangen. Da könnte man leicht frustriert sein. Da braucht man schon, also so wie du, zumindest einmal einige Semester an der Uni, dass man sich doch einliest. Da möchte ich davor warnen.
Das stimmt natürlich. Also was ich am häufigsten höre, ist natürlich Anselm Grün, David Steindl-Rast. Das ist wunderbar. Für mich ist immer interessant, das sind alte Männer. Gut, Rahner und Hallig sind mittlerweile der eine schon im Himmel, der andere auch ein alter Mann. Aber wo, noch besser wäre es zu sagen, wo gibt es gegenwärtige irgendwie Inspirationsquellen, wo du merkst, da wird was in mir wach, da spüre ich eine Sehnsucht, dem will ich nachgehen. Das stimmt, das müssen nicht die alten oder gar schon verstorbenen Männer sein.
Ihr seid ja hier auf der Freiung im Bistumsbüro der Ordensgemeinschaften ein Zentrum für diese Fragen. Und ihr habt euch ja etwas überlegt und da gibt es jetzt auch schon Lehrgänge für Spiritualität. Was habt ihr euch da gedacht? Wer soll da eigentlich hinkommen? Was bietet ihr da an?
Wir bieten zwei Lehrgänge in Spiritualität an. Und dem vorausgegangen sind viele Überlegungen. Wir begleiten Orden in ihren schwierigen Übergangssituationen und so weiter. Aber die Grundmaterie ist ja unser christlicher Glaube. Und ein kluger Kopf, ein Sympathisant sozusagen, hat gesagt, die christliche Spiritualität, das ist doch das Beste, was ihr habt. Ja, gebt das weiter. Und das stimmt, Ordensleute sind tüchtige Leute und führen Krankenhäuser und Schulen und so weiter, aber eigentlich dem zugrunde liegt der Glaube. Und warum nicht sozusagen das Kern- oder Ursprungsprodukt, kann man nicht sagen, also den Ursprungsimpuls, den weitergeben. Eine andere Beobachtung war, dass es spirituell interessierte Menschen gibt, gar nicht wenige, die in einer normalen Pfarre irgendwie, sie sind da schon treu, aber irgendwie ist es zu wenig. Die wollen aber auch nicht gleich Theologie studieren und auch nicht gleich den theologischen Kurs machen und auch nicht gleich Exerzitienbegleiterausbildung. Aber wo kriege ich etwas von diesem Mehr mit anderen in einer zeitgemäßen Form? Weil sie merken ja, der Kindheitsglaube ist es auch nicht mehr. Wo kriege ich in einer erwachsenen, zeitgemäßen Form was? Und so haben wir einen Lehrgang, der ist kleiner, ein Jahr, 4 Module, je 2 Tage, Führen und Leben. Vor allem für Führungskräfte in Orden, und da gibt es viele, dort den Geschäftsführer und da den Schuldirektor und dort den Verwalter. Und jetzt haben aber Leute gesagt, ich würde da auch gern mitlernen. Ich arbeite nicht in einem Orden, aber ich höre da, dass es da spannende Traditionen gibt. Ja, und den nächsten Lehrgang öffnen wir auch überhaupt für Interessierte und im Zusammenhang mit Führung. Der andere Lehrgang heißt Glauben und Leben, Spuren und Wurzeln des Christlichen. Es geht also eindeutig um christliche Spiritualität. Und er ist für Männer und Frauen jeglichen Alters oder Interesses. Der ist jetzt nicht für die Führungsaufgabe sofort anwendbar. Aber er soll den eigenen Glauben stärken, prägen, weiterentwickeln, pflegen mit guten Impulsen und mit anderen auf dem Weg. Glauben und Leben.
Man kann aber, glaube ich, in Summe sagen, Ordensgemeinschaften sind überhaupt eine Anlaufstelle, um die diversen Angebote sich einmal anzusehen. Es gibt Vielfalt an Exerzitien wo man, oder auch an kurzen Impulstagen oder an Exerzitien im Alltag, wo man einfach mal reinschnuppern kann, wenn man sich nicht gleich über einen ganzen Lehrgang traut.
Das ist dann nochmal ein Einzelformat. Lehrgang ist natürlich in sich schon rein von der Dauer anspruchsvoll. Aber du hast recht, Orden sind grundsätzlich spirituelle Zentren. Und das gelingt mal besser, mal schlechter. Was mich sehr beeindruckt hat, ich war erst kürzlich in Kremsmünster. Die haben einmal im Monat Treffpunkt Glaube, heißt das. Da waren 200 Leute da. Also es war unglaublich. Und am nächsten Tag hatten die Treffpunkt Benedikt. Das war für Junge, wo angeblich auch 100, 150 Junge kommen. Also natürlich, was ist das im Vergleich zu Millionen Menschen? Aber ich war schwer beeindruckt, was ein Kloster für Möglichkeiten hat und was für eine Ausstrahlungskraft. Und es kommen anscheinend 100 bis 200 Menschen jedes Mal.
Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir nicht über die Leistungsschau der Orden sprechen. Aber Tatsache ist, unsere Gesellschaft würde anders aussehen, unser Zusammenleben würde anders aussehen, wenn es nicht Menschen wie dich gäbe, die sagen, ich gebe dieser Lebensform eine Chance und ich lebe diese Lebensform aktiv. Da kann man einfach andere bereichern.
Das freut mich, wenn du das so siehst, weil das ein sehr gegenwärtiger Ansatz auch ist. Also ich erlebe das Orden für ihre Vergangenen, Impulse sehr gewürdigt werden, und da waren sie ja auch kulturstiftend mit dem ganzen Sozialwesen und Bildungswesen. Aber es freut mich, wenn du das gegenwärtig auch so siehst. Ich glaube, das betrifft uns Ordensleute, das betrifft natürlich auch, also immer wenn sich Menschen investieren und sich nicht schonen und sich für ein größeres Ziel oder für eine gerechtere Gesellschaft oder für eine bessere Bildung oder für Arme oder wie auch immer investieren, da ist was, dass das Leben besser werden kann. Und wir Ordensleute wollen das natürlich, aber wir sind da keineswegs die Einzigen.
Jetzt bedarf es aber, damit viele Menschen guten Willens diese Dinge umsetzen können, auch einer Leitung. Das war in Orden immer so. Und wenn wir uns jetzt deine Leitungsaufgaben ansehen, ich habe das zusammengeschrieben, dann ist da einiges zusammengekommen. Von 2003 bis 2013 hast du den Bereich Ordensentwicklung im Kardinal-König-Haus in Wien geleitet. Ab 2013 für 6 Jahre die Regionalleitung deiner Ordensgemeinschaft der Missionarinnen Christi für Deutschland und Österreich. Seit Mai 2020 bist du Generalsekretärin der Ordenskonferenz in Österreich. Was bringst du mit für diese Aufgaben?
Naja, ich war immer schon vielleicht ich habe immer schon meine Meinung gesagt, ja, mit und ohne Leitung. Ich habe gern immer schon auch mit anderen gemeinsam, man kann sagen fantasiert, spintisiert, was auch immer, wie könnte das Leben sonst noch gehen? Vielleicht, was da ist, ist gut, aber was gibt es sonst noch? Und ich habe das oft auch geäußert und daher habe ich im Laufe der Zeit vielleicht auch die Gabe der Rede entwickelt und des Standpunktes. Und dann ist irgendwie der Weg nicht mehr so ganz weit, bis man auch gefragt wird für Verantwortungen verschiedener Art. Du hast jetzt aufgezählt, Bildungsarbeit im Kardinal-König-Haus, Leitung in einer Ordensgemeinschaft, Leitung hier. Da gibt es zum Teil Grundmuster, man muss selbstständig, eigenständig denken können, man darf keine Angst vor Entscheidungen haben. Natürlich sind die Anwendungsgebiete dann nochmal verschieden. In der Bildungsarbeit begleite ich sozusagen mit Impulsen, aber dann in der eigenen Gemeinschaft, dann habe ich Entscheidungen zu treffen. Und für eigene Mitschwestern, die ja oft nicht in meiner Generation sind, also in anderen Worten, das ganze Altersthema kommt da hinein, da musste ich mich ordentlich einüben, diese Altersphase und Lebenswelt zu verstehen. Und jetzt bin ich nochmal in einer anderen Umgebung. Hier geht es stark um strategische Überlegungen. Wie positionieren wir uns als Orden? Wo geben wir unser Wort dazu? Mit wem kooperieren wir? Wo geben wir eine Presseaussendung? Welche Einrichtung führen wir weiter oder nicht? Das ist nochmal auch anders gestrickt sozusagen. Und insgesamt, wie gesagt, man muss gerne gestalten. Das ist vielleicht so eine Grundvoraussetzung.
Es gibt ein sehr launiges Wort von Altabt Gregor Henkel Donnersmarck aus dem Zisterzienserstift Heiligenkreuz. Der war ursprünglich in der Wirtschaft und hat auch Wirtschaft studiert und hat dort schon Führungsaufgaben gehabt. Und dann ist er ja später Nationaldirektor von Missio geworden, den päpstlichen Missionswerken und Abt in Heiligenkreuz. Und dann soll er mal gesagt haben, also wenn ich Manager sein wollte, dann hätte ich ja gleich in der Wirtschaft bleiben können. Und ich finde das ein sehr ehrliches Wort für einen Ordensmann. Ist es dir auch schon einmal so gegangen?
Nein. Also zunächst mal Manager. Ich war ja viel in Führungsseminaren und da unterscheiden wir zwischen Managen und der Leader und der Manager. Und dem einen sagt man zu, er macht das, was er macht, richtig. Und dem anderen sagt man zu, er macht die richtigen Dinge. Und beides braucht's. Man muss das, was man macht, richtig und gut und professionell machen. Aber die Kunst ist, im jeweiligen Kontext das Richtige zu finden. Und das ist ein durchaus, kommt mir vor, auch spirituelles Unternehmen. Wenn ich mich frage, was ist der Auftrag von Orden heute und wie kann ich dem eine Stimme und eine Gestalt geben, dann ist das jetzt nicht einfach Management und ich tue halt, es gibt nie eine Routine, sondern das ist immer herausfordernd und geht immer auch an mich als ganze Person. Insofern ist es eher Leadership. Was ist jetzt das Richtige?
Kannst du da auch erklären, was ist der Unterschied zwischen Führen und Leiten?
Ja, das ist genau dieser Unterschied. Führen ist sozusagen Leadership, Leiten ist sozusagen Management, obwohl wir ja da im Deutschen uns ständig verwursteln und das nicht so klar auseinander zu dröseln ist. Und vor allem Führen und Führer darf man ja sowieso in unserem Kulturkreis nicht sagen. Wir reden dann von Führungskräften, um das zu umgehen. Also es bleibt eine Spannung auch.
Ist deine Aufgabe auch solidarisch?
Ich hoffe es. In welcher Weise meinst du solidarisch?
Ich meine, dass du deine Talente und deine Kompetenz und deine Erfahrungen für die Allgemeinheit der Ordensgeschwister in Österreich zur Verfügung stellst. Du könntest ja auch etwas anderes machen, aber du hast dieses Angebot der Leitung hier in den Ordensgemeinschaften als Generalsekretärin, hast du angenommen, bewusst?
Naja, solidarisch, da denkt man an die Armen, wer auch immer die Armen in welchem Umfeld sind. Und es gibt natürlich unter den Orden gibt es viele Arme, die in der Weise nicht mehr weitermachen können. Und wir sind auch durchaus damit beschäftigt, Orden, wie heißt das so schön, zur Vollendung zu begleiten und so weiter. Dann gibt es aber natürlich auch die kraftvollen, ideenreichen, kreativen, nicht die Siegertypen, aber trotzdem die sagen, und wir wollen und können gestalten. Und ich will auch mit denen solidarisch sein. Und da denke ich an die Benediktsregel, wo es ja heißt, der Abt soll jedem das geben, was er braucht, dem Schwachen, was er braucht, und auch die Starken sollen nicht hoffnungslos weggehen, so irgendwie heißt das. Also durchaus schaut auf die einen und auf die anderen. Und insofern ist es gut ausdifferenziert solidarisch.
Wir haben in dem Podcast der Sonntagsjause eine Rubrik für unsere Gäste kurz nachgefragt, wo du einfach eingeladen bist, kurze Antworten zu geben. Bist du bereit, Schwester Christine?
Schnell nachgedacht.
Film oder Serie?
Film.
Online oder Print?
Print. Ich bin so altmodisch. Print.
Wasser oder Wein?
Naja, an einem schönen Abend ein Glas Wein. Bei einer Wanderung in die Berge Wasser.
Auto oder Öffis?
Öffis. Wir haben kein Auto.
Du bist eine bekennende Bahnfahrerin.
Ja.
Aufzug oder Stiege?
Stiege.
Knödel oder Nockerl?
Knödel.
Hund oder Katze?
Hund, eindeutig. Der Hund ist ein treuer Gefährte.
Mein letzter Urlaub war?
Am Bodensee. Es war wunderbar. Es war was für Kultur, Natur, für Ausruhen. Es war herrlich.
Mein Lieblingsfach in der Schule?
Deutsch.
Ich lese gerade?
Die Strudelhofstiege von Heimito von Doderer, was ich immer vermieden habe. Und dann als gelernte Germanistin hatte ich immer das Gefühl, sollte ich doch. Und jetzt bin ich doch mittendrin und finde es spannend.
Mein Lieblingsroman?
Das war einmal von Isabel Allende. Liebe und Schatten. Jetzt ist es, wie heißt denn das, über eine palästinensische Frau. Ich war ein halbes Jahr in Palästina und es hat mich sehr berührt. Und jetzt erst recht.
Mein Lieblingsheiliger oder meine Lieblingsheilige?
Ignatius.
Der Gründer der Jesuiten?
Ja.
Teamplayer oder alleine?
Beides. Ja. Manches auch alleine. Da weiß ich, ich muss mich nur nach mir richten und dann ist das schon anstrengend genug.
Geisterbahn oder Lachkabinett?
Geisterbahn.
Das mache ich für die Umwelt.
Naja, ich fliege nicht. Wenn ich nach Rom muss, dann fahre ich mit dem Zug.
Dafür nehme ich einen Umweg.
Für eine schöne Wanderung zum Beispiel? Ein schöner Ausblick, ein schöner Fluss, ja.
Das will ich Jesus fragen.
Warum ist so vieles so unfertig und so leidhaft? Und das weiß ich schon, dass Jesus keine Lebensversicherung ist, die uns alles abnimmt. Aber warum jetzt zum Beispiel in Israel und Palästina dieses Unrecht auf beiden Seiten, warum gibt es kein Ende der Verstrickungen? Das möchte ich ihn einmal fragen.
Die Gäste in unserer Sonntagsjause haben ja viel zu erzählen, wie auch du, Schwester Christine. Und es gibt auch immer ein überraschendes Detail. Du bist ja in einer Ordensgemeinschaft, aber da gibt es eine Option und die hast du auch genützt. Und du warst in Israel. Warum? Das erzählst du uns kurz nach einer Werbepause.
Werbung.
Wöchentliche Informationen erhalten Sie nach unserem Leitsatz Zeit für meinen Glauben mit einem Jahresabonnement des Sonntags. Das klassische Abo kostet 78 Euro. Sie erhalten 50 Ausgaben plus 2 Magazine. Wir freuen uns über Ihre Bestellung unter dersonntag.at/abo.
Schwester Christine, du hast eine Zeit in Israel verbracht. Was hast du da gemacht?
Nach meiner Leitungszeit hatte ich die Möglichkeit, ein halbes Jahr frei zu machen. Was macht man ein halbes Jahr frei? Man kann nicht, oder ich wollte auch nicht einfach ins Hotel gehen, abgesehen davon, dass das nicht leistbar war. Ich wollte was Neues sehen, mich ausruhen, mich sinnvoll einbringen. Und da war ich dann Gasthörerin am theologischen Studienjahr der deutschen Benediktiner in Jerusalem. Also es war wirklich von allem etwas. Ich habe geglaubt, mich sinnvoll einzubringen. Ich habe Abstand bekommen, konnte mich ausruhen, konnte neue Impulse bekommen, neue Orte sehen. Es war wunderbar und empfehlenswert.
Schön, dass du diese Möglichkeit hattest, und man merkt auch die Dankbarkeit dafür, dass du diese Zeit einfach dir nehmen durftest und konntest, dass du die Möglichkeiten dafür hattest. Schwester Christine Roth, ich danke für unser Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast, auch für unseren Austausch. Und unseren Hörerinnen und Hörern können wir schon jetzt empfehlen, unsere Ausgaben des Sonntags am 14. Jänner und am 21. Jänner nicht zu verpassen. Denn Schwester Christine schreibt über ihr Kernthema: Glaube ist mystisch und politisch, und Glaube ist ein Prozess. Nicht verpassen, den Sonntag finden Sie in allen Kirchen oder unter dersonntag.at. Das Rezept zur Folge, den Topfenstrudel, und Fotos geben wir in die Shownotes. Und das ist alles nachzusehen und nachzulesen auf unserer Website unter dersonntag.at/podcast.
Haben Sie Fragen, Anregungen und Wünsche? Schreiben Sie uns an podcast@dersonntag.at.